Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bildlich gesprochenen Podcasts. Meine Stimme kennst du vielleicht schon. Ich bin Sandra, Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. In unserer letzten Folge hat sich alles rund um das Thema Frauen in der Startup-Szene gedreht und warum es eigentlich noch notwendig ist, ein eigenes Angebot für Frauen zu schaffen. All das habe ich mit der Mitgründerin der Female Founders, Nina Wöss, diskutiert. Wer sich das noch anhören möchte und anschließend auch gern mit uns diskutieren möchte, findet die Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter unserem bildlich gesprochenen Podcast. Heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast für euch mitgebracht, nämlich einen erfolgreichen Kärntner Entrepreneur. Er ist mit seinem Startup international tätig. Für ihn ist Nachhaltigkeit und Teamkultur längst im Mindset tief verankert. Und er plaudert mit mir aus dem Nähkästchen über die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Erfolge und seinen Weg. Die Rede ist von Andreas Röttl, den Mitgründer von Journey App. Hallo Andreas, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Sandra, freut mich, dabei zu sein.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns, weil wir haben schon vorab kurz gesprochen, erfolgreiche Kärntner sind immer meine Lieblingsgäste, weil wir auch zeigen können, dass das sehr wohl aus unserem schönen Bundesland viel Innovation, tolles Know-how kommt. Aber Andreas, du bist gebürtiger Kärntner, dich hat es aber nach Wien verschlagen und du hast später auch in Wien ein Unternehmen gegründet. Wie bist du nach Wien gekommen?
Also am Ende der HTL war einmal im Raum, wie geht's weiter, geht man studieren, ja, nein. Und das Wichtigste, und das hat sich schon abgezeichnet, ich muss einfach einmal von daheim weg und ich muss die Welt erkunden. Und da war dann auch irgendwie klar, studieren ist vielleicht da das Mittel zum Zweck. Und ich habe da leider Gottes nicht über den Tellerrand hinausgedacht, sondern so ein bisschen in den österreichischen Grenzen. Somit, damit es recht weit ist, sind vor allem Innsbruck und Wien in Frage gekommen. Es ist am Ende des Tages Wien geworden. Da habe ich ganz gute Erfahrungen gesammelt mit Leuten, die ich von der Wirtschaftsuni kennengelernt habe. Und das war so ein bisschen das, was ich von der HTL auch mitnehmen konnte. Also ich bin HTL in Villach gegangen für EDV und Organisation. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese ganzen Hack-Themen gehabt plus Software Engineering. Und mit Wirtschaftsinformatik wollte ich das einfach noch weiter vertiefen. Ich habe dann zusätzlich noch BWL dazu gemacht, weil mich die wirtschaftliche Seite mehr und mehr interessiert hat. Aber das war am Ende des Tages der ausschlaggebende Punkt. Das Studium hat gepasst, interessante Leute, weit weg von daheim und ein bisschen die Welt erkunden. Das ist mir dann Gott sei Dank auch aus Wien heraus ganz, ganz gut geglückt.
Ja, ich kenne das auch. Bei mir war es auch so erstmal weg, aber bei mir hat der Weg wieder zurück nach Kärnten geführt. Du bist ja jetzt schon sehr lange in Wien. Wie lange bist du jetzt schon in Wien?
Boah, also ich habe eine 05er Matrikelnummer, somit wären es jetzt dann schon 17 Jahre, so grob, ja, genau. Eine lange Zeit, aber eine gute Zeit und der Weg hat mich auch immer wieder heimgebracht. Also ich bin auch nach wie vor gerne in Kärnten, ich habe meine ganzen Freunde und Familie in Kärnten so gut es geht halten können und viele davon sind, mit denen bin ich regelmäßig im Austausch zu Themen wie Unternehmertum und es ist nach wie vor spannend, natürlich die Berge, die Kärnten dazu zum Leben und die möchte ich eigentlich nicht missen, insofern ist Kärnten ein Teil von meinem Leben, das ist ganz, ganz wichtig, aber eben, wie gesagt, Wien auch einfach super international, Multikulti und hat mir auch die Möglichkeiten gegeben, ein bisschen in die Welt hinauszuschauen. Habe in Singapur gearbeitet, das wiederum eigentlich mit einer Kärntner Connection, weil ich habe am Anfang von meinem Studium mehrere Jahre als Software Engineer für Infineon Technologies gearbeitet und dort mir dann mein damaliger Chef nach Singapur geschickt. Habe dann auch in Berlin und in den USA gearbeitet und es waren tolle Erfahrungen.
Super. Glaubst du, dass es dafür essentiell war? Also wie du sagst, Infineon ist jetzt auch bei uns in Kärnten. Das bietet dir durchaus auch von Möglichkeiten von Kärnten aus in die Welt zu gehen, zu schauen. Für die war es jetzt Wien damals essentiell, aber ich glaube heute auch in dieser digitalen Zeit ist es ja dann doch von überall auch möglich, oder?
Absolut. Also das habe ich eher ganz am Anfang so ein bisschen angeteasert. Wenn ich es mir jetzt noch einmal aussuchen könnte, ich würde vielleicht auch schauen, dass ich vielleicht in den USA studieren könnte. Und die Frage würde ich mir überhaupt stellen, ob überhaupt studieren. Du kannst dir alles Mögliche, an dem du Interesse hast und vor allem, wenn es ums Programmieren geht, dir sehr viel selber beibringen. Und das kannst du von überall machen. Das kannst, hauptsache die Internet-Connection ist stabil. Und wenn es nach mir gingen würde, dann würde die Firma in Kärnten sitzen und nicht in Wien. Die Lebensqualität ist natürlich im Süden hammermäßig.
Super, ja. Du hast ja auch mit deinem Vater, deinem Großvater in der Familie in Kärnten schon unternehmerische Vorbilder gehabt. War es für dich eigentlich damals, also vielleicht auch schon in HTL-Zeiten, ein Gedanke, irgendwann selbst Unternehmer zu werden? Oder ist dieser Wunsch erst später entstanden bei dir?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also es war schon die Möglichkeit da, dass man sagt, okay, man macht vielleicht gemeinsam mit dem Vater was, der Elektriker war, der ist jetzt in die wohlverdiente Pension, aber arbeitet nach wie vor. Und der Großvater hat die Sparkasse Feldkirchen aufgebaut. Und da war natürlich auch die Möglichkeit da, vielleicht in den Bereich reinzugehen. Für mich, und das war nicht von Anfang an klar, haben sich dann andere Möglichkeiten ergeben und ich habe schnell herausgefunden, ich muss meinen eigenen Weg gehen und ich muss was Neues bauen, was bewegen. Und dieses was bewegen und was machen, und was verändern, das hat es eigentlich immer schon gegeben. Also egal, wo ich war, egal bei welchem Projekt ich mitgewirkt habe, egal, ob das beim Verein war, bei einer Firma wie bei Infineon, ich wollte irgendwie immer einen Anstoß geben, etwas zu verändern und dem Unternehmen zu helfen. Und das von daher, dieses Unternehmerische war schon da, aber es war nicht immer klar, dass man sich selbstständig macht. Und da hat vielleicht den Knackpunkt der Spezialisierung auf der Uni ausgemacht, die sich speziell ums Thema Entrepreneurship gedreht hat und die sehr praktisch ausgelegt war, also sehr praxisbezogen. Wir haben viel mit Firmen zusammengearbeitet, viel uns mit anderen Unternehmen ausgetauscht, mit Unternehmern gesprochen. Und das war dann schon so ein bisschen ein Brainwash. Und zu der Zeit war ich dann selber aktiv bei einer Junior Enterprise, also einem Unternehmen, wo nur Studenten arbeiten dürfen und geschaut, dass man das mit aufbaut. Und das hat alles gerade super zusammengepasst und das war sicher die Trendwende hin zum Unternehmertum und sich eigenständig machen oder zumindest, dass das am Radar ist.
Und so ist es ja dann wenig später auch passiert. Du hast selbst ein Unternehmen gegründet, nicht alleine, sondern gemeinsam mit zwei Co-Foundern. Und ich habe da in einem Artikel gelesen, ihr habt euch in Stanford beziehungsweise im Online-Kurs dazu kennengelernt. Worum ging es da? Wie habt ihr euch da gerade auch online echt so vernetzen können, dass ihr da auf einmal ein Unternehmerteam werdet?
Ja, also gemeinsam ist immer besser als einsam. Das schon einmal vorweg. Also ich bin irrsinnig glücklich, dass ich meine zwei Gründerkollegen da kennenlernen durfte und nach wie vor mit denen arbeiten darf. Wir unterstützen uns da nach wie vor in verschiedenen Aspekten und vor allem am Anfang ist das ganz, ganz wichtig, weil man sich gegenseitig so ein bisschen die Angst nimmt und sich gegenseitig motivieren kann. Es ist ja tatsächlich eine richtige Achterbahnfahrt und wir haben uns damals eben alle drei, obwohl wir damals in etablierten Unternehmen angestellt waren, also ich bei der A1 und die anderen bei zwei kleineren Firmen, bei einem Online-Kurs zum Thema Technology Entrepreneurship eingeschrieben, weil wir einfach uns gedacht haben, wir möchten noch was Neues lernen. Wir möchten uns mit dem Thema Selbstständigkeit weiter auseinandersetzen und vielleicht ergibt sich ja was. Und der Kurs war extrem cool aufgebaut. Die haben die Teilnehmer versucht, nach Orten zu gruppieren. Somit sind in Wien dann, glaube ich, zwei, drei Gruppen entstanden. Und dort ist dann tatsächlich so Art Team-Exercises gegeben und wir haben dann mit ein paar anderen Teilnehmern zusammen an der Umsetzung von einer Idee gearbeitet, die wir dann als Video präsentieren haben müssen und dann die zweite Aufgabe, wo wir uns noch näher kennengelernt haben, war, wir haben eine schlechte Idee von einer anderen Gruppe zugewiesen bekommen und mussten die bestmöglich verkaufen. Das war damals, kann ich mich noch genau erinnern, die CarFinder-App, also man hat da quasi eine App entwickelt, um das abgestellte Auto wiederzufinden. Sollte heutzutage kein Problem mehr sein. Und das haben wir dann versucht, bestmöglich zu vermarkten in einem Video. Und von da an sind wir dann eigentlich in Kontakt geblieben, haben uns regelmäßig ausgetauscht und 2012 sind dann die ersten Ideen entstanden, ein Unternehmen zu gründen, damals in noch einem komplett anderen Bereich wie heute. Und ja, und 2013 ist es dann eigentlich schon richtig losgegangen.
Was war denn eure Ursprungsidee für die Unternehmensgründung?
Ja, also das war ganz was anderes, als es jetzt ist. Wir haben uns gedacht, wir sind total reisebegeistert. Und es ist heutzutage wirklich nicht einfach, diese Insider-Tipps für die diversen Destinationen zusammenzusuchen und das auch gut zu verwalten. Und eigentlich wäre es ja cool, wenn man einen Marktplatz schafft für so Insider-Informationen und sich gegenseitig so ein bisschen finanziert. Also jeder kann quasi seinen eigenen kleinen Lonely Planet veröffentlichen und für die Information und dass man das up to date haltet, auch was verdienen. Und so gut die Idee anfangs scheint, am Marktplatz hat natürlich die Herausforderung, dass es immer ein Henne-Ei-Problem gibt. Wo fängt man an? Ist das Angebot da oder zuerst die Nachfrage? Soll man sich einmal auf eine Destination fokussieren oder bietet man gleich mehrere an? Macht man das Erstellen von diesen Insider-Informationen möglichst leicht oder das Konsumieren? Und was wir dann sehr schnell herausgefunden haben, der Warenkorbwert, der ist sehr klein. Also wenn du vielleicht pro Insider-Information zwar mal vielleicht 5 Euro verlangen kannst, dann war das eh schon gut, weil das ist ja jetzt nicht wirklich ein Wälzer wie ein Lonely Planet, sondern es ist vielleicht eine Vierseite oder zwei A4-Seiten. Und das Angebot hat sich wirklich in Grenzen gehalten, aber was wir gesehen haben, ist, dass die Leute das Tool, das wir da entwickelt haben, zum Erstellen dieser Insider-Informationen teilweise für sich selber verwendet haben, um ihre Reiseerinnerungen festzuhalten. Und das war dann für uns wiederum ein interessanter Anhaltspunkt, weil wir gesehen haben, aha, das ursprüngliche Problem ist scheinbar nicht groß genug, aber da gibt es andere Probleme. Und vielleicht sollten wir mehr mit dem Kunden sprechen und mehr dieses Customer Development machen, um herauszufinden, okay, was ist wirklich ein Pain in the Ass und was müssen wir ändern. Und wir haben dann Gott sei Dank die Kraft gehabt zu sagen, okay, passt, machen wir was Neues. Aber nehmen wir dieses Problem, das wir da entdeckt haben, her und versuchen mit dem, was wir schon gebaut haben, etwas zu verbessern. Und daraufhin haben wir dann die erste Journey-App entwickelt, die Journey-Blog-App, wo es primär darum gegangen ist, ursprünglich seine Reiseerinnerungen gemeinsam, offline und so einfach wie möglich festzuhalten, als Timeline, als Gallery, als Map und später dann eben als Fotobuch. Und später hat sich das, wie das oft so ist, von den Anwendungsfällen noch erweitert. Die Nutzer sind ja extrem schlau und die sind draufgekommen, in Wirklichkeit kannst du das nicht nur für Reisen verwenden, sondern vor allem auch für Ausflüge, aber auch für Familienmomente. Also wir haben irrsinnig viele Familien auf der Plattform nach wie vor, die ganzen Familienerinnerungen da festhalten und das dann in einen ausgewählten Kreis scheren. Also das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns da sehr fokussieren, dass wir sagen, okay, es gibt nicht nur Instagram und Facebook, wo man alles hochladet und auf WhatsApp ist es eigentlich nicht sehr organisiert. Da ist es schwierig, auch wieder Informationen zu finden, sondern wir möchten so eine Art Fototagebuch schaffen oder Fotoblog, der sich quasi wie es von selber erstellt, der vielleicht auch einmal offline funktioniert, wenn es sein muss und sich dann automatisch synchronisiert, wo man auswählen kann, wer das tatsächlich sehen darf und das jedes Mal für jeden Blog neu festlegen kann. Und also Privacy, großes Thema. Und ja, und dass das einfach Spaß macht und dass man da eine neue Möglichkeit hat, seine Erinnerungen quasi zu organisieren.
Absolut, ein Problem, das ich absolut gut nachvollziehen kann und wo ihr uns wirklich Zeit und Arbeit abnimmt. Und vor allem ist es einfach möglich, die Erinnerungen gleich oder zumindest sofort, wenn man heimkommt von einer Reise, hat man das Fotobuch in der Hand und kann es gleich schön herzeigen. Mir würde noch ein bisschen interessieren, wie ist es euch in der Zeit gegangen? Wart ihr da noch Vollzeit angestellt in euren Anfängen mit dieser Journey-App-Idee jetzt schon? Wie war es, wie ihr die Idee die ersten Male präsentiert habt? Habt ihr das als, wir wollen eine Fototagebuch-App präsentiert? Waren dann die Reaktionen, wow, super, das gibt's noch nicht? Oder, naja, Galerien hat eh jeder, das ist nach einem Datum sortiert. Wie ist es euch da gegangen am Anfang?
Also, es hat schon einmal total surreal begonnen. Ich habe eh erzählt, vorher haben wir an etwas anderem gearbeitet. Wir hatten dann schon Termsheets für die ursprüngliche Idee von zwei Business Angels. Wir sind dann zu denen hin und haben gesagt, Leute, wir müssen was anderes machen. Und ich bin denen heute noch dankbar, nach einem ganzen Tag Brainstorming und miteinander reden und Erklärungen, wie wir das Bestehende verwenden können, haben wir uns darauf geeinigt, okay, cool, machen wir das Neue. Und die haben an uns geglaubt, die haben vor allem an das Team geglaubt. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das Team ist ja das am Ende des Tages, was die Idee umsetzen muss. Ja, eine Idee ist nur so gut wie das Team. Und das war bei uns eben der Fall. Die haben an das Team geglaubt und uns dann tatsächlich das erste kleine Investment gegeben. Und damit sind wir dann schlussendlich im Juni 2014 mit dem Go Silicon Valley Programm für ein paar Monate in die USA, nach San Francisco, haben uns da Airbnb gemietet und haben dann mit unserem ersten kleinen Team zu sechst diese Idee des einfachen Bloggen, des einfachen Tagebuchs, wo man einfach seine Erinnerungen speichert, umgesetzt. Also die erste Version ist tatsächlich rausgekommen, kurz bevor der Flieger nach Amerika gegangen ist. Wir haben da noch eine riesen Party gefeiert mit all unseren Unterstützern und hatten da ein lustiges Spiel einen Monat vorher ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, okay, jeder, der einen Fehler findet, einen Bug, der kriegt einen Schnaps dann auf dieser Party. Und das war scheinbar eine gute Motivation. Da ist es richtig rund gegangen. Und dieser Weg hin zur App und dieses Problem zu lösen, dass man Erinnerungen on the go festhält und gut organisieren kann, das war definitiv der richtige. Wir sind dann relativ schnell in den ersten 3 Monaten auf 10.000 Anwender gewachsen und hatten einen irrsinnig hohen Anteil an aktiven Nutzern. Also das war für Monat 1 immer so bei 40-50%, was irrsinnig gut ist für so eine Plattform, vor allem weil Reisen ja nicht etwas ist, was jedes Monat immer und immer wieder passiert. Und das hat uns extrem viel Motivation gegeben und wir waren da vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert, vor allem mit dem ganzen Umfeld, das wir in San Francisco gehabt haben und gesehen haben, was da möglich ist. Und dann zurückzukommen und festzustellen, naja, eigentlich sind wir noch viel zu jung und keiner will uns dafür Geld geben. Die Idee finden sie super, aber sie möchten einmal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und das hat uns dann schon hart getroffen, weil am Ende des Tages ist uns das Geld ausgegangen. Wir haben uns die ersten 3 Mitarbeiter nicht mehr leisten können, haben die entlassen müssen oder kündigen müssen. Also entlassen ist das falsche Wort. Kündigen müssen. Und haben dann andere Jobs wieder angenommen, um das Ganze, Gott sei Dank, das war unsere Entscheidung damals, am Laufen zu halten. Und über das nächste Jahr oder über die nächsten 1,5 Jahre sollte sich das Ganze dann auf 200.000 Anwender steigern und die Aktivitätsrate war noch immer sehr, sehr hoch. Und das hat uns dann am Ende des Tages den Weg geebnet, einerseits AWS-Förderung zu bekommen und andererseits den Hansi Hansmann als Lead-Investor ins Boot zu bekommen.
Das ist natürlich ein sehr großer Name in Österreich. Wie ist es euch da gelungen, ihn an Bord zu holen und wie funktioniert das auch? Wie stark hat er sich in eure Idee, in euer Tun eingebracht? Mhm.
Ja, ich habe da ein bisschen Glück gehabt, weil ich war einer der Mitgründer des Vereins hinter den ersten Startup Live Events in Österreich. Also es waren so Wochenend-Events oder wir haben damals gesagt 48 Stunden oder manchmal 72 Stunden Events, wo sich Leute aus verschiedenen Branchen mit verschiedenen Hintergründen getroffen haben, um an einer Idee zu arbeiten und im besten Fall erstes Team zu formen und dann Prototyp zu entwickeln oder was auch immer, um loszustarten. Und daraus ist ja dann auch das Pioneers Festival entstanden und von diesen Events kannte ich den Hansi schon und ich habe ihn immer wieder mal um Rat gebeten, Meinung eingeholt, ein Update geschickt. So konnte er die Entwicklung recht gut nachvollziehen und hat er gesehen, okay, wow, die beißen da rein und die bleiben da dran und da geht was weiter. Und mit diesen Zahlen, die man dann schlussendlich Ende 2015, kannst du sagen, Anfang 2016 abgeliefert haben mit 200.000 Nutzerinnen und also 200.000 Nutzerinnen Und der AWS-Förderungszusage war das dann eigentlich für ihn eine ziemlich aufgelegte Partie, würde ich einmal sagen. Das Risiko wurde minimiert.
Super. Vielleicht kannst du, für viele Startups ist es ja ein Thema, eben auch einen Investor reinzuholen. Du hast ja schon, was du wahrscheinlich sehr intuitiv damals gemacht hast heute, aber mit eben gewissen Newsletter-Update-Mails an Investoren schon in dieser Findungsphase sehr üblich ist. Wie ist es dann? Ihr habt ihn dann an Bord gehabt. Du hast schon vorher gesagt, du hast ihn immer wieder um Rat gefragt. Wie ist seine Rolle jetzt bei Journey und wie hat er sich auch in den letzten Jahren der Entwicklung noch inhaltlich vielleicht auch eingebracht?
Ja, also das ändert sich natürlich, wie sich die Firma ändert und die Needs der Firma, die Bedürfnisse sich ändern. Also und wie man verschiedene Stages raised, also Pre-Seed, Seed, Series A und vielleicht später sogar Series B und C, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ihr habt da ja schon einige Einblicke bekommen. Wir sind aktuell gerade am Überlegen, ob wir wieder eine Kapitalerhöhung machen. Und das unterscheidet sich. Am Anfang, glaube ich, was viele nicht wirklich verstehen ist, geht's ruhig raus, gebt eure Updates her, shared eure Informationen, das wird euch niemand wegnehmen, es wird keiner nachbauen, also diese Wahrscheinlichkeit ist so gering, das ist einfach absurd, ich höre es immer wieder, na, wir können nicht drüber reden, wir wollen diese Informationen nicht hergeben und vorher muss der Investor vielleicht noch ein NDA unterschreiben. Also vergesst das. Sobald der Investor hört, er muss ein NDA unterschreiben, dann ist er eh schon weg. Natürlich macht's eure Hausaufgaben, macht's euer Research. Mit wem redet ihr da und challenget die Investoren auch, ja? Wie können die euch tatsächlich helfen? Was haben die für andere Investments schon gemacht, sprecht's mit diesen anderen Investments, mit den Startups. Das gilt eigentlich eh fast in jeder Stage. Weil dann kriegt man ein besseres Gefühl. Ja. Wenn ich jetzt den Hansi nicht gekannt hätte oder andere Unternehmen, wo er schon investiert hätte, dann hätte ich mich da auch schlau gemacht. Und der Hansi selber, ja, ich meine, der hat so viel Erfahrung, der hat schon so viel erlebt. Das Wichtigste, was er für all seine Unternehmen macht, ist einmal im halben Jahr treffen wir uns alle und tauschen uns aus, auch die ehemaligen, also die Unternehmen, die schon Exits gehabt haben und sprechen sehr offen über unsere Herausforderungen, was wir gelernt haben, was wir besser machen können. Und das sind sehr sehr wichtige und fruchtbare Diskussionen, weil da kann man so viel mitnehmen und lernen, das ist einfach unbeschreiblich. Und natürlich ist er immer für jemanden da, wenn wirklich einmal der Hut brennen sollte oder wenn man Fragen hat. Und wenn er keine Antwort weiß, dann kennt er meistens jemanden, der halt weiterhelfen kann. Aktuell ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit ihm austauschen wegen der weiteren Finanzierung, welche Möglichkeiten er da sieht. Und natürlich, wenn es dann tatsächlich ins Verhandeln geht, dann ist er ein super Partner mit so viel Erfahrung. Da ist er wirklich ein Asset, ihn da im Boot zu haben.
Ja. Sehr spannend, ja. Bei euch war es ja in den letzten Jahren durch das Wachstum auch ein Thema, natürlich ein starkes Team aufzubauen. Ich glaube, 2016 habt ihr dann da wieder angefangen, das Team zu erweitern. Inzwischen seid ihr über 35 Personen im Team, was schon wirklich viel ist. Wie habt ihr das auch geschafft, da Strukturen aufzubauen, Verantwortungsbereiche und euch auch als Startup, das ja immer gewisse Unsicherheit mitbringt, auch als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren gegenüber euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, der haben wir uns mehrfach stellen müssen, weil ich habe eh schon vorweggenommen, eine Firma ändert sich ständig. Man wächst vielleicht, man schrumpft dann vielleicht wieder einmal, so wie es bei uns am Anfang war. 2016 haben wir dann wieder durchstarten können, haben wieder Team aufgebaut. Und was bei uns aber schon immer mitgeschwungen ist, war die Erfahrung von unseren vorherigen Jobs. Was ist da schiefgegangen? Was ist gut gelaufen? Und was haben wir damals in Amerika für Erfahrungen aufgesagt? Wie hat das Airbnb gemacht? Wie war das bei Google? Bei Facebook, Twitter? Also wir haben all diese Unternehmen besuchen dürfen, was irrsinnig spannend war. Haben aber auch andere kleine Startups, die erst im Aufbau waren, kennengelernt. Damals Product Hunt zum Beispiel fällt mir jetzt ein. Und da haben wir schon den Eindruck gewonnen, dass die, die wirklich einen Erfolg haben, die haben als einen wesentlichen Pfeiler eben das Team und die Kultur. Ich glaube, das muss man hegen und pflegen, weil das ist am Ende des Tages für jedes Startup Herz und Muskel für alles, was man tut und damit alles am Laufen gehalten wird und dass man am Ende des Tages Erfolg haben hat. Und das Team muss verstehen, warum sie alle an einen Strang ziehen, warum sie an der großen Vision arbeiten, was ist da der Haupttreiber, warum man da reinbeißt. Und da war es dann, wie gesagt, sehr, sehr schnell klar, okay, wir müssen da von Anfang an investieren und nachhaltig etwas aufbauen, sowohl was Team als auch die Kultur, wie man arbeitet, warum man arbeitet, damit das alles passt. Und ja, dazu gehört auch ein cooles Büro. Auch da muss immer wieder Mühe geben, wobei da sind wir natürlich gesegnet, weil die Bianca, meine Mitgründerin, ist Industriedesignerin und hat dann Faible für Innenarchitektur. Das heißt, sie hat da sich ja ausleben können bei unseren Büros immer. Und wir sind da jetzt Anfang der Pandemie sogar ausgezeichnet worden als eines der Office of the Year in Österreich. Also kann jeden nur einladen, einmal bei uns vorbeizuschauen. Eine Bewerbung wird sich da anbieten. Also immer wieder Leute, die Anpack haben und was bewegen wollen, egal Marketing, Software Engineering, Customer Happiness, Administration. Also da ist für jeden was dabei. Cooles Büro, kehrt da irgendwie mit dazu. Man muss sich ja differenzieren können von größeren Firmen, die vielleicht sogar mehr Gehalt bieten. Das heißt, wenn man da einen guten Kaffee hat, wir haben geschaut, können wir Frühstück immer anbieten. Bei uns gibt's frische Sachen vom Bauern. Da kommt zwei, dreimal in der Woche eine Kiste. Da ist alles Mögliche drinnen, zur Verpflegung, frisches Obst, auch Gemüse, was zum Knabbern. Wir haben Team-Events, die wir regelmäßig machen. Das ist jetzt natürlich bei einer Pandemie schwierig. Wir haben das versucht, dann digital so gut es geht zu kompensieren. Aber ganz wichtig ist auch, dass Erfolge gefeiert werden. Wir haben so einen eigenen Gong, den man schlagen kann, wenn etwas Cooles passiert ist, mit alle Bescheid wissen, dass da jetzt was passiert ist. damit man das auch feiert. Bei uns werden auch Geburtstage gefeiert. Wir haben irrsinnig viele Social Benefits. Das fängt eben an von der Verpflegung in der Firma bis hin zu Zusatzpension, die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sind für unsere Mitarbeiter kostenlos. Es gibt diese 4,40 Euro Essenszuschuss pro Tag, damit das Mittagessen günstiger ist. Für Outstanding-Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Generell, also unabhängig jetzt von der Beteiligung, dieses Giving Back, das heißt, wenn es der Firma gut geht und wir gemeinsam wachsen, gemeinsam was voranbringen, dann sollen auch alle an diesem Erfolg mitpartizipieren. Und das versuchen wir proaktiv aus dem Führungsteam heraus zu adressieren, egal ob das jetzt eine Gehaltserhöhung, mehr Verantwortung oder eben eine Mitarbeiterbeteiligung ist. Und dann ist natürlich das Thema Teambuilding ganz, ganz wichtig, dass man sich näher kommt. Also dazu gehören halt auch so Team-Events wie Thursday Thursday, wo man einmal länger im Büro bleibt, wo wir einfach Drinks und Knabbereien sponsern und wo die Leute sich selber organisieren können. Schaut man einmal die Apple Keynote, macht man einen Kinoabend, einen Spieleabend, Ping-Pong-Turnier, was auch immer. Oder sitzt man einfach so nur zusammen, da sind keine Grenzen gesetzt. Oder auch der jährliche Betriebsausflug, wo man gemeinsam ein Reiseunternehmen, eine kurze. Oder auch das Imagineering, das einmal pro Quartal bei uns stattfindet, wo jeder die Möglichkeit hat, wochenlang an eigenen Themen zu arbeiten. Die müssen halt einfach von den Kollegen akzeptiert werden. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, quasi eine Idee zu pitchen. Die muss dann entweder unseren Kunden helfen oder der Firma selber. Das heißt, man macht zum Beispiel etwas effizienter, somit spart man sich was, oder man baut irgendwas, was dem Kunden helfen kann. Und wenn sich dann genug Leute finden, die die Idee cool finden und dann mitarbeiten können, nachher hat sich diese Idee durchgesetzt und dann können die Leute auch wochenlang dran arbeiten. Das ist irrsinnig motivierend, weil es halt doch etwas Eigenes ist und der Firma hilft es auch, Innovationen und neue Ideen zu fördern, und das sind oft schon Sachen entstanden, an die man vorher gar nicht gedacht hat, die man vielleicht gar nicht auf der Roadmap gehabt hat, und es zahlt sich wirklich aus.
Super, da waren jetzt wirklich, glaube ich, wahnsinnig viele Dinge dabei, die man teilweise vielleicht einfach sogar umsetzen kann im eigenen Startup. Es waren aber auch ein paar Sachen, die du jetzt genannt hast, sei es jetzt Betriebsausflug, Teambuilding, wie auch immer, die schon natürlich auch zeitliche und damit auch finanzielle Ressourcen fressen. Kann man sich das als Startup leisten und auch beispielsweise jetzt dieses Frühstück, diese Mitarbeiter-Benefits, die du jetzt genannt hast? Ihr habt Investoren on board beispielsweise auch. Wie reagieren die? Ist das etwas, wo sie sagen, da könnte man viel mehr sparen, oder kann man sich das als Startup, natürlich nicht ganz early stage, das ist schon klar, kann man sich das leisten?
Ich glaube, man kann sich da arrangieren. Natürlich muss das Überleben und die Weiterentwicklung der Firma gesichert sein, das ist klar. Aber es spricht nie was dagegen, ein Event am Abend einmal zu machen und sich einfach für die Mitarbeiter zu interessieren und da dann Schritt für Schritt einfach weiter zu investieren. Also das ist ja, diese Liste, das ist ja nicht etwas, was wir von Tag 0 an hatten, sondern es hat sich einfach entwickelt. Und ja, so soll das sein. Ich glaube, man muss einfach ständig investieren. Man muss sich da ständig hinterfragen und schauen, okay, was kann man besser machen? Und wie bekommt man neue Leute vom Markt und wie kommen bestehende Mitarbeiter, die für einen sehr wertvoll sind, in der Firma halten. Und da muss man erfinderisch werden und wie eingangs gesagt haben, das Team hegen und pflegen.
Super. Ihr seid inzwischen, ja, wie du schon angesprochen hast, mehrere Millionen Mal downgeloadet worden, quasi in vor allem Österreich, Deutschland und der Schweiz, aber auch in den USA und Australien vertreten.
Genau.
Wer ist da genau eure Zielgruppe und warum? Ich meine, Österreich, Deutschland, Schweiz, die deutschsprachigen Länder sind wahrscheinlich naheliegend, aber warum auch USA und Australien? Wie habt ihr das segmentiert?
Also wir haben ja, um quasi unsere Historie abzuschließen, immer wieder Anfragen bekommen, wie kann ich diese ganzen Erinnerungen, die jetzt in dieser Journey Block App festsitzen, auch ausdrucken. Gibt es da ja eine Schnittstelle zu bestehenden Anbietern? Und dann sind wir natürlich hellhörig geworden und ja, eigentlich so 2016 war das erste Mal die Idee da, dass man auch in Richtung Fotobuch denkt. Und wir haben dann angefangen, einen eigenen Algorithmus zu entwickeln, um das Erstellen des Fotobuches so automatisch und einfach und angenehm wie möglich zu machen. Weil man kennt es vielleicht selber, dann sitzt man oft vorm Computer stundenlang über mehrere Tage hinweg, dass man überhaupt das Ergebnis bekommt, wie man es gern hätte. Und wir haben gesagt, das kann es ja nicht sein in der heutigen Zeit. Es muss viel einfacher gehen, dass man zumindest einmal ein erstes Ergebnis hat. Und das kann man ja dann weiter personalisieren. Gesagt, getan. 2017 war dann das erste Mal die Möglichkeit da, ein Fotobuch zu bestellen. Und dann sind immer mehr Kunden gekommen, um sich die Journey Blog App zu holen, nur aus dem Grund, ein Fotobuch zu machen. Und trotz Abratens von so vielen Seiten, inklusive unserer Investoren, dass man da eine eigene App macht, haben wir dann 2018 den Schritt gewagt und gesagt, wir müssen da einen noch einfacheren, direkteren Zugang geben, genau für die Leute, die einfach nur ein Fotobuch machen wollen. Und das war dann die Geburtsstunde von Journey Print 2018. Und das war dann auch der Wendepunkt. Seitdem sind wir eigentlich finanziell weitgehend unabhängig. Wir haben seit damals keine Finanzierungsrunde mehr gemacht, waren bis auf ein Jahr und das gewollt eigentlich immer in den schwarzen Zahlen. Und konnten unser Wachstum sozusagen selber finanzieren. Und ja, das war halt dann schon so ein Punkt, wo man sich auch gefragt hat, wie schaut die Strategie da aus? Ist es ein Produkt, das wir jetzt nur im Dachraum anbieten? Eine Sprache, Deutsch, unser Produzent ist in Bayern, Lieferung ist einfach, für die Schweiz findet man einen Weg. Oder ist es etwas, was wir gleich in ganz Europa ausrollen sollten und wo wir das nicht sogar noch weiterdenken sollten? Und ich glaube, Meyer Belder und viele denkt über den Tellerrand hinaus. Mit Technologie hat man meistens die Möglichkeit, das ein bisschen größer zu denken und breiter anzubieten. Und wir sind da relativ früh den Schritt gegangen zu sagen, hey, wir sind in der EU, wir haben die Möglichkeit, das relativ einfach in 27 Ländern anzubieten. Warum machen wir das eigentlich nicht? Und haben uns dann einfach unsere Zielmärkte angeschaut, wo sind unsere Kunden daheim, und das waren am Anfang vor allem Leute, die Reisefotos gemacht haben, und dann in einem zweiten Schritt ist die Zielgruppe dazugekommen, die ja Familienfotos gemacht haben. Das ist so, sind so die zwei großen Gruppen, würde ich sagen, ist es nach wie vor. Die machen einfach den Groß der Fotos aus. muss, glaube ich, nur selber und auf sein Handy schauen, was man so fotografiert. Und da haben wir gesagt, passt, wo finden wir millionenfach diese Kunden? Und diese Sprachen haben wir dann tatsächlich auch von Anfang an fast unterstützt. Wir haben, glaube ich, jetzt die Journey App in ungefähr so 15 Sprachen verfügbar. Natürlich ist es auch wichtig, dass man das dann tatsächlich von jemandem professionellen checken lässt, der ein Local ist, der versteht, wie das richtig interpretiert gehört, damit da kein Blödsinn rauskommt. Und man muss sich dann auch überlegen, okay, kann dann der Schwede tatsächlich in schwedischen Kronen zahlen oder muss der in Euro zahlen? Und wie ist das zum Beispiel in den USA? In den USA kommt dazu, die sind nicht gewohnt, dass sie von Anfang an gleich Bruttopreise sehen. Die sind das eigentlich gewohnt, ganz zum Schluss erst zu sehen, weil dieses ganze Umsatzsteuerthema in den USA so kompliziert ist, weil das dreiteilig ist und da muss man zuerst die Versandadresse kennen, bevor man dann quasi den Endbetrag berechnen kann. Es sind lauter Feinheiten, die muss man natürlich herausfinden und man muss da wirklich sich anpassen auf den jeweiligen lokalen Markt. Die Werbung ist vielleicht dort oder da ein bisschen anders, aber prinzipiell nicht Scheuklappen haben, sondern schauen, okay, wo ist es mit möglichst geringem Aufwand einfach einmal möglich. Und das war für uns am Anfang einmal EU. Klar haben wir die meiste Erfahrung im deutschsprachigen Raum, das haben wir auch ausgenutzt. Aber wir sehen auch jetzt, wir wachsen sehr gut in Frankreich, in Italien, in die Benelux-Länder. Und USA, Englisch ist naheliegend, dass man das sowieso supportet für alle Länder, wo man keine Übersetzungen hat. Und es ist ein Riesenmarkt und wir sind da im Austausch mit anderen Unternehmen aus unserer Branche, mit denen wir nicht in direkter Konkurrenz sind. Und da wissen wir schon oder haben dann schnell herausgefunden, das ist ein gleich großer Markt wie die EU, der aber im Endeffekt aus zwei großen Sprachen besteht, nämlich Englisch und Spanisch. Und klar haben wir uns das genau angeschaut, klar haben wir das rechtlich geprüft, wir haben einen richtigen Prozess aufgesetzt, Stop-and-Go-Entscheidungen gehabt, weil das natürlich auch ein gewisses Investment ist, in so einen großen Markt zu gehen. Und Werbung ist zum Beispiel wesentlich teurer in den USA, dafür ist aber zum Beispiel der Warenkorb wieder höher. Und das gehört alles genau überlegt und angeschaut, das auf alle Fälle. Aber am Ende des Tages hat sich das für uns bezahlt gemacht. Also wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr mit einer Tochtergesellschaft in den USA, haben eigene Druckpartner in den USA und machen gezielt Werbung in den USA. Und Australien ist so ein bisschen die englischsprachige Schweiz, die sind sehr gut situiert, die setzen sehr stark auf diesen Online-Trend, Sachen auch online zu kaufen, neue Technologien auszuprobieren und die geben auch richtig viel Geld da aus und auch wenn es ein kleines Land ist, hat man das ganz gut mitnehmen können. Man braucht keine eigene Tochtergesellschaft dort gründen, sondern muss quasi nur Steueransässigkeit anmelden und ob einen gewissen Umsatzbetrag seine Umsatzsteuer abführen und somit war das dann ja relativ ein No-Brainer, wie wir dann einen Druckpartner gehabt haben, der die nötige Qualität liefert und der zu uns passt, haben wir das sogar relativ kurzfristig innerhalb von einem Monat letztes Jahr umgesetzt.
Sehr cool. sehr interessant, was du da erzählst. Habt ihr eigentlich auch jetzt in den letzten Jahren der Pandemie gemerkt, dass sich vielleicht weniger Fotobücher oder der Content der Fotobücher, die da bei euch erstellt worden sind, verändert hat? Reisen war ja eher nur mehr limitierter möglich.
Ja, natürlich. Also die Pandemie hat in alle Richtungen Auswirkungen auf unser Business gehabt. Zuerst eigentlich eher im positiven Sinn der erste Lockdown. Da waren alle Leute zu Hause, haben Zeit gehabt, Fotobücher zu erstellen. Es waren auch noch genug Bilder da. Aber dann natürlich die Sommerreisen haben gefehlt. Wir haben dann sehr stark gemerkt, also dieser Sommerpeak, der fehlt, den gibt's nicht mehr. Wir mussten dann auch umstellen. Wir haben dann mit dem ganzen Team wirklich gute Arbeit geleistet und komplett auf diesen Family Use Case fokussiert während der ersten Zeit der Pandemie, weil da werden natürlich, egal ob Pandemie, immer Fotos geschossen. Und das haben wir recht erfolgreich hinbekommen, haben dann im ersten Pandemiejahr ganz gutes Wachstum hingelegt. Das zweite Pandemiejahr, war, also 2021, war dann eher kniffliger, weil das war so ein bisschen versetzt, zeitlich versetzt. Im zweiten Pandemiejahr waren dann noch weniger Fotos quasi verfügbar. Eh klar, weniger Reisen im Vorjahr. Dann zusätzlich wieder Lockdowns 2021 und das hat dann der relativ normale Sommer, den wir dann doch gehabt haben, gar nicht mehr so ausgleichen können. Also vor allem die traditionellen Größen in unserer Industrie, die haben eigentlich alle Umsatzrückgänge gehabt. Das haben sie eigentlich schon seit über 10 Jahren nicht mehr gehabt. Und wir sind jetzt Gott sei Dank nicht geschrumpft, sondern wir haben trotzdem wachsen können, aber nicht so, wie wir es eigentlich wollten. Aber wenn man sich die Situation anschaut, gesamtheitlich waren wir sehr zufrieden mit unserer Leistung. Ich glaube, vor allem Herausforderung war das erste Halbjahr und dann im zweiten Halbjahr mal eigentlich positive Trendumkehr, zumindest für unsere Seite, bemerkt. Wir haben weiter ins Produkt investiert. Wir haben einfach das gemacht, was wir am besten können, nämlich ein Ohr beim Kunden zu haben und zu schauen, okay, wie können wir einfach das Service an sich und das Produkt noch verbessern und den Kunden so überzeugen, dass wir die Nummer 1 Lösung für Fotobücher sind oder für andere Printprodukte. Und das haben wir, glaube ich, wieder ganz, ganz gut hinbekommen und eigentlich seit dem zweiten Halbjahr letzten Jahres geht es bei uns steil nach oben.
Das freut mich sehr. Und ich weiß, wir quatschen schon eine ganze Weile, aber es ist sehr, sehr spannend, was du uns so alles erzählst. Bei euch ist das Thema Nachhaltigkeit auch sehr wichtig im Unternehmen. Woher kommt dieser konkrete Bezug auf Nachhaltigkeit, auf Klima- und Umweltschutz, dass ihr auch das in euer Marketingkonzept, in euer Verkaufskonzept gegenüber den Kunden mit einbindet, dass euch das nach außen und nach innen, so wie jetzt mein Eindruck ist, einen besonderen Stellenwert hat?
Ja, das war uns von Anfang an eigentlich wichtig. Also wir haben uns immer schon Gedanken gemacht, wenn wir in den Printbereich gehen, dann muss das nachhaltig sein. Dann muss einmal das Minimum erfüllt sein, dass man sagt, okay, sind alles nachhaltige Ressourcen. Also bei uns eben mit FSC-Zertifizierung, das heißt, jeder Baum, der dafür die Papierproduktion hergenommen wird oder bei der Verpackung, dass der eigentlich schon wieder aufgeforstet ist und dass das alles aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt, dass wir zumindest die Produktion schrittweise Richtung CO2-Neutralität bekommen, was uns schon geglückt ist, dass wir zum Beispiel erneuerbare Energieträger einsetzt, also gerade in unserer Produktion in Bayern zum Beispiel, das sind auf den Dächern von den Hallen, die sind voll mit Photovoltaikpanelen. Wir schauen selber auch, okay, bei unseren Cloud-Servern, die wir zukaufen, wie beziehen die den Strom? Da sind wir noch nicht 100% auf erneuerbare Energie, aber es wird immer besser. Also bei allen Partnern, die sind da auch mit im Boot, wird eigentlich geschaut, okay, wie können wir nachhaltiger sein. Und das Tolle bei uns war, es ist dann so eine Eigendynamik entstanden und das Team hat diese Wichtigkeit erkannt und das selber von sich aus sich ja immer wieder überlegt, wie können wir einen Schritt weitergehen. Und so ist auch das Projekt entstanden, dass wir mittlerweile mit zwei NGOs gemeinsam Bäume pflanzen. Nämlich pro Bestellung, die bei uns eintrudelt, wird ein Baum gepflanzt, aktuell eben in Mexiko und, wenn es mir nicht täuscht, in Madagaskar, Mangroven. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil plötzlich geben wir der Natur eigentlich mehr zurück, als was wir nehmen, weil für 2300 Fotobücher oder 2500 Fotobücher braucht man rund einen Baum, ja, für die Papierproduktion. Wenn wir jetzt aber 2300 oder eben 2500 Fotobücher verkaufen, haben wir genau so viele Bäume gepflanzt, plus einen zusätzlich, den wir eben am Anfang gefällt haben für die Produktion. Und das ist dann schon etwas Tolles, wo man dann sagt, okay, wir haben da zwar jetzt sozusagen ein Produkt, das es schon ewig gibt, ja, das auf Papier basiert, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, wo wir unseren Fußabdruck eigentlich komplett oder weitgehend ausschalten und der Natur noch zusätzlich noch was zurückgeben. Das ist die eine Sache und dann hat es noch eine weitere Initiative gegeben, auch zu schauen, okay, was können wir bei uns im Büro machen, ja, dass wir zum Beispiel keine Einweghandtücher haben, sondern wirklich Handtücher, die man wascht. Bei uns hat seit der Pandemie hat sogar jeder ein Namensnebel. Und ja, das sind so kleine Sachen die, mit Wirkung. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder hören beim Hiring. Das ist in die Leute wichtig, vor allem den jüngeren Generationen. Ja, die das wirklich dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit top of mind haben. Und ich glaube, das ist einfach heutzutage ein Muss, dass jeder seinen Beitrag leistet. Und ich bin da sehr stolz, dass unser Team da sehr aktiv mitwirkt.
Absolut, sehr schön. Auf eurer Website habe ich etwas sehr Spannendes gefunden, nämlich eine interessante Auswertung. Ihr habt nämlich die Foto-Hotspots der Österreicherinnen und Österreicher zum Beispiel 2021 erhoben. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, was sind denn so typische Foto-Hotspots und wie wird das bei euch überhaupt erhoben?
Ja, also wir haben uns da mal überlegt, wir kriegen ja extrem viel Bildmaterial rein und mit Metadaten. Das heißt, es werden ja oft zusätzliche Informationen beim Foto mitgespeichert, wie zum Beispiel der Aufnahmeort. Das sind jetzt nur GPS-Koordinaten, aber das kann man natürlich dann aggregieren, anonymisiert und schauen, okay, wo sind jetzt gewisse Fotos aufgenommen worden auf der Landkarte? Und dann versucht man da an Radius zu ziehen und zu schauen, welche Fotos sind da eng beieinander und dann an gewissen Ort zu ermitteln. Und das machen wir jetzt mittlerweile zum dritten Mal in Folge, um so eben die Foto-Hotspots für Österreich, Deutschland und die Schweiz zu erheben und dort zu schauen, okay, was sind so die Top 10. Und da hat es erfreulicherweise im abgelaufenen Jahr zum Beispiel der Wörthersee in die Top 3 geschafft oder eben auch nicht weit weg von uns daheim Venedig als das beliebteste Reiseziel der Österreicher außerhalb von Österreich. Und sehr erfreulich, je nachdem, wie man es nimmt, aber zumindest sehe ich es als erfreulich an, weil die Welt sich wieder ein bisschen öffnet. Der Flughafen Wien, der ursprünglich 2020 im ersten Pandemiejahr komplett rausgefallen ist, der war nicht einmal unter die Top 50, hinten, ich glaube nicht einmal unter die Top 80, ist diesmal zumindest wieder in die Top 30. Also es tut sich wieder was, die Welt öffnet sich und das ist ganz spannend zu sehen, wo die Österreicher und Österreicherinnen da ihre Fotos schießen.
Ja, coole Auswertung auf jeden Fall. Also ich kann sagen, inzwischen stehen in meinem Bücherregal zu Hause ja schon zwei Journey-Fotobücher. Wie viele stehen denn bei dir zu Hause?
sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, habe ich aufgehört zu zählen. Aber es werden schon so 10, 15 sein. Ich habe vorher nie Fotobücher gemacht. Also ich bin wirklich da bekehrt worden durch unsere App. Es ist einfach so angenehm und einfach. Und das Produkt ist fein. Also ich bin nur in ein paar Minuten fertig. Und was ich aber schon gemacht habe, ich hab insgesamt natürlich viel mehr schon bestellt bei uns und verschenkt. Also ich tue das irrsinnig gern. Ich tue gern schenken. Und wenn's dann Erinnerungen sind, umso besser. Also ich habe sicher die doppelte Anzahl, was ich daheim habe, habe ich schon verschenkt.
Sehr cool. Und ich nehme an, du hast auch einen Journey-Blog persönlichen, oder? Was hast du da heuer schon für Highlights reingespeichert sozusagen?
Ja, natürlich. Also das ist nach wie vor auch bei mir in Verwendung. Da werden natürlich die laufenden Highlights des Jahres gesammelt, um am Ende so einen Jahresrückblick zu haben. Die Skitouren im Winter, vor allem in Kärnten natürlich. Ich habe einen kleinen Hund, einen italienischen Wasserhund. Da werden auch die wichtigsten Momente festgehalten. Und die letzte Kurzreise vor kurzem nach Rom, die hat auch einen eigenen Blog bekommen.
Sehr cool. Ja, super spannend, was du alles erzählst. Ich hätte echt noch viele Fragen, die ich stellen könnte, aber wir reden schon über eine Stunde und ich weiß, du hast natürlich viele andere To-Dos noch auf deiner Liste. Abschließend frage ich aber unsere Podcast-Gäste immer auch nach Misserfolgen, weil das Leben ist so, es geht nicht immer nur nach oben, sondern es gibt ja auch Fuck-Ups. Kannst du uns noch eine Fuck-Up-Story von dir erzählen?
Ja, da gäbe es extrem viele und die passieren ja nach wie vor. Und es ist auch gut, so sage ich immer. Also ich versuche auch bei uns im Team diese Failure Culture zu befeuern und zu etablieren. Es ist nichts Schlimmes, solange am Ende des Tages immer ein Lernprozess stattfindet und man was mitnehmen kann. Weil man ist nicht als Gescheiter vom Himmel gefallen und ja, es ist schön, wenn man einfach regelmäßig dazulernen kann. Und ja, vielleicht einer unserer größten Fuck-Ups war ganz am Anfang, dass wir gesagt haben, nein, die erste Lösung, nein, das muss keine Mobile-App sein, das der Klassiker, so wie der Bill Gates damals gesagt hat, nein, das Internet wird sich nie durchsetzen, haben wir mir gesagt, nein, das ist super, wenn das Web ist und das kann man dann trotzdem am Handy aufmachen und so. Und am Ende des Tages haben wir jetzt zwei sehr erfolgreiche Apps gebaut. Und da denke ich dann oft zurück und frage mich, okay, was wäre passiert, wenn wir da schon früh einfach auf Native Mobile Apps gesetzt hätten. Aber ja, über vergossene Milch soll man sich nicht ärgern. Man sollte schauen, dass man lernt. Ich glaube, das haben wir dann bei unserem Pivot sehr gut dann hinkriegt. Und es gibt immer einen Grund, warum Sachen passieren.
Ja, letztendlich war es Teil eurer Geschichte und hat euch jetzt wahrscheinlich so erfolgreich gemacht, wie ihr es heute seid. Ja, vielen lieben Dank auch für diese Geschichte noch zum Abschluss. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dir, dass du Zeit genommen hast, aber auch natürlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sich unser Interview, unser Gespräch heute angehört haben. Und wenn es dir recht ist, würde ich deinen LinkedIn-Account und natürlich die Journey-App in unsere Shownotes verlinken, damit sich auch dich und euch auch jeder findet und sich mit dir vernetzen kann. Ja. Also, es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Es war, glaube ich, sehr inspirierend. Ich bin schon gespannt auf viele Kommentare von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu diesem Interview.
Jetzt hat er mir sehr viel Spaß gemacht.